Hey, ganz herzlich willkommen heute an dem Sonntag hier im Raum. Ganz herzlich willkommen in Balingen, wenn du jetzt in unserer Location bist, in Münzingen, im Stream, im Podcast, wo immer du jetzt gerade zuhörst. Herzlich willkommen, mega cool, dass du dabei bist. Wir sind mittendrin in unserer Serie Werte und Visionen. Und man kann sich schon mal fragen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Also warum diese Serie über unsere Werte, über unsere Visionen? Warum reden wir überhaupt so viel über uns an diesem ersten Monat des Jahres? Ich habe gestern eine unglaublich krasse Kritik gelesen über eines der ICFs und da war genau das so im Mittelpunkt dieser Kritik auch. Warum geht es so viel um einen selber? Geht es auch um Gott? Natürlich geht es um Gott und natürlich hat es auch mit uns zu tun. Wir wollen uns als Gemeinde immer wieder vorstellen. Vielleicht bist du neu in dieser Gemeinde, vielleicht bist du frisch dazugestoßen, vielleicht bist du auch schon lange da und fragst dich, warum machen wir das Ganze eigentlich noch? Weil es so zur Gewohnheit geworden ist, weil es irgendwie so selbstverständlich geworden ist und deshalb wollen wir jedes Jahr aufs Neue diese Werte und Visionen hochholen und anschauen miteinander und gucken, hey, warum machen wir das? Das Why behind the What klären. Und dann geht das Jahr ja weiter für uns. Also natürlich ist das schwierig, wenn du jemand bist, der einmal zu Besuch ist. Dann ist es oft schwierig, Dinge einzusortieren. Dann verstehe ich auch, dass manche Kritik entsteht. Aber vielleicht lohnt es sich dann auch doch öfter mal zu kommen und zu merken, aha, es hat eine Reihenfolge, es hat einen Sinn, wie wir das Ganze aufbauen. Und so auch unsere Serien. Und du wirst merken, wenn du dabei bleibst und nächste und auch übernächste Woche kommst, dann geht es weiter und dann kommen wir von unseren Werten und Visionen hin zum Thema Nachfolge und Jüngerschaft. Also zum einen die Frage eben, wie sind wir als Gemeinschaft und dann die Frage, wie wollen wir das, was wir hier glauben, dann auch leben? Wie wird das ganz praktisch? Und so baut sich das Jahr auf in den Serien, in den Themen und begleitet uns durch das ganze Jahr hindurch. Am ersten Sonntag ging es um diese zwei Werte, Großzügigkeit oder großzügig und gastfreundlich. An den letzten zwei Sonntagen haben wir uns mehr mit Vision beschäftigt. Während wir hier in Reutlingen beim Allianz-Gottesdienst letzte Woche waren, habt ihr euch in Münzingen und in Balingen nochmal intensiv mit der lokalen Vision beschäftigt, was es eigentlich direkt für euch am Standort vor Ort bedeutet. Und heute soll es jetzt weitergehen mit den nächsten zwei von unseren Werten. Begeistert und Exzellenz. Und als wir das so aufgestellt haben, diese Serie, da habe ich mich gefragt, kann man das eigentlich wirklich so richtig trennen voneinander? Also Wert und Vision. Sind das wirklich zwei Paar Schuhe? In den Themen schon, aber inhaltlich? Die Werte bringen zum Ausdruck, was uns wichtig ist. Und gleichzeitig sind sie aber immer auch Vision. Also wenn ihr diesen Flyer, den Sabi ja angekündigt hat, wenn ihr euch den anschaut und da stehen diese Werte drauf, wir sind gastfreundlich, wir sind begeistert, dann ist es zum einen ein Statement, aber zum anderen auch immer Vision. Es ist immer auch ein Zielfoto, eine Absicht, die wir haben. Diese Werte, die dort aufgelistet sind, im ganzen ICF-Movement, das verbindet uns alle ICF-Kirchen miteinander, die sind ja noch nicht in der Fülle umgesetzt. Es ist wie so ein Zielfoto, von dem wir sagen, hey, so soll es mal sein. Und natürlich kommen Leute und sagen, ja, da steht groß gastfreundlich, aber ich habe das nicht erlebt. Also als erstes finde ich es schade, dass du es nicht erlebt hast. Aber als zweites, wir haben nicht eine Realität in der Vollkommenheit beschrieben, sondern eine Absicht formuliert. Dort wollen wir uns hinentwickeln. So, und jetzt geht es um diese Absicht begeistert. Schwieriges Wort, gell? Begeistert. Also vor allem sonntags um 11 scheint es schwierig zu sein. Also euch sieht man die Begeisterung schon an. Irgendwie. Werte haben extrem viel mit dem Style zu tun. Wow, und jetzt kommt schon wieder Kritik. Warum schon wieder ein Anglizismus? Im ICF muss alles Englisch sein. Werte haben viel mit Style zu tun. Also gut, sagen wir es anders. Werte haben viel mit unserem Stil zu tun. Wow, gell? Das klingt ja gleich so viel besser. Wusstest du, dass Stil auch ein Fremdwort ist? Vor einigen Jahrhunderten war das eben keine Anglizismen, sondern man hatte lateinische Wörter in die Sprache mit reingebracht. Stil ist die Abkürzung für Stilus. Und Stilus, habe ich mitgebracht, ist ein Schreibgerät. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sagt er das? Warum bringt er das in eine Predigt? Das hat zwei Gründe. Einen eher nebensächlichen. Das eine ist, ich frage mich ständig, warum kritisieren Menschen eigentlich dauernd etwas an unserer Kirche, was in unserem Alltag völlig üblich ist? Wir haben in unserem Alltag unfassbar viele Anglizismen. Das ist einfach unsere Sprache, die wir sprechen. Und da haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Ganz, ganz, ganz viele Wörter sind eingedeutscht und haben keinen deutschen Ursprung. So what? Ist überhaupt nicht schlimm. Da draußen ist es für uns völlig normal, aber in der Kirche ist es irgendwie ein Grund zum Ärgernis. Und ich verstehe nicht, warum. Aber das ist nebensächlich. Warum Stilus Stift? Ich finde es spannend. Mir war das selber eigentlich gar nicht mehr ganz so bewusst. Aber was macht man mit einem Stift? Malen oder schreiben? Wenn man es aber auf der Metaebene überlegt, man bringt etwas, was in sich drinnen ist. Also Gedanken, Vorstellungen, Bilder, das, was ich in meinem Hirn irgendwie drinnen habe, bringe ich zum Ausdruck. Mit so einem Stift schaffe ich das, dass ich einen Weg finde, mein Inneres nach außen zu transportieren, so dass es lesbar wird. Und jetzt finde ich das spannend, dass Style, Stil, ein Stift genau dasselbe ist. Unser Style, den wir haben als Kirche, ist der Wunsch, etwas zum Ausdruck zu bringen. Etwas, was in uns drinnen ist, sichtbar werden lassen, lesbar werden lassen. Wenn wir jetzt also behaupten, unsere Werte bestimmen sehr stark unseren Style, dann sagen wir damit eigentlich gar nichts anderes, als über unsere Werte kannst du lesen, wie wir denken. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns diese Werte anschauen. Weil eine Gemeinschaft muss sich vorstellen, muss sich präsentieren und gleichzeitig, wenn ich aber zu einer Gemeinschaft dazustoße, muss ich Fragen stellen. Oder ich muss eben anfangen zu lesen, was lesbar ist. Wenn wir jetzt also sagen, Begeisterung ist ein Wert, dann wollen wir damit etwas zum Ausdruck bringen, nach außen bringen, lesbar machen, was in uns drin stattfindet. Und bevor wir uns jetzt mit Begeisterung noch ein bisschen tiefer dann beschäftigen, zuerst mal die Frage, wenn man wirklich sagt, wir sind begeistert, ist das ehrlich? Also nochmal, gell, wenn ich euch so anschaue, ist das wirklich ehrlich? Wir sind begeistert vom Leben. Also gestern Abend habe ich Handball geschaut und für alle die irgendwas mit Handball zu tun haben, wir haben gestern wahrscheinlich die weltbeste Torhüterleistung ever gesehen. Also Andy Wolf anzugucken, yes, hier ist ein Handballfan, Andy Wolf anzugucken, da kannst du gar nicht anders als begeistert zu sein. Was der Typ da rausgefischt hat, das ist einfach unfassbar. Das ist unfassbar, wirklich. Und ich saß davor und war begeistert und das ist leicht. Aber dann kamen in der Halbzeitpause kamen die Nachrichten. Jo, also Trump ist ja gerade irgendwie so dabei, Grönland zu kaufen. Dann gibt es gerade ganz groß angekündigte Friedensgespräche über die Ukraine. Parallel dazu wird Kiew bombardiert wie eigentlich noch nie zuvor. Es geht eine Krankheitswelle durch Deutschland. Corona ist noch lange nicht tot. Influenza ist ganz oben auf. Viele hier hat das auch erwischt, so irgendwie über Weihnachten oder die letzten Tage. Begeistert? Also mal ganz ehrlich, wenn man sagt, wir sind begeistert, sind wir dann naiv oder verlogen? Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ich frage dich jetzt mal, wie gehst du mit so einem Bibelvers um? Also was macht so ein Bibelvers mit dir, wenn du den liest und Nachrichten schaust? Also häufig erlebe ich, und das ist mittlerweile leider eine Einstellung, die zur Bibel immer populärer wird, wir klammern so Dinge einfach aus, die nicht in unsere Denkschema reinpassen. Und dann heißt es so, ja, also das mit dem freut euch, das hat er ja nicht so gemeint, gell? Also mit dem Freuen im Sinne von freuen. Und dann kann man irgendwie Worte wahrscheinlich in 28 Sprachen links und rechts übersetzen, dann kommt was anderes dabei raus. Oder aber, ja, also der das geschrieben hat, man weiß es ja nicht ganz so genau, wer es war. Und wahrscheinlich hatte der auch gar keine Ahnung, was er da schreibt. Also geschrieben hat es mit 99,999% Sicherheit der Paulus im Gefängnis sitzend. Und ich glaube, er meint es genau so. Weil der Philipperbrief ist ein ganz schön kurzer Brief und dort taucht das Wort Freude 48 Mal auf. Und ich weiß nicht, wann du in deinem Leben das letzte Mal einen Brief geschrieben hast. Wahrscheinlich im letzten Leben, aber 48 Mal über ein Wort zu schreiben in einem kurzen Brief, hey, dann meinst du es ernst. Dann ist das was, was dich wirklich bewegt, was dir auf dem Herzen liegt. Und von wegen, der wusste nicht, was er da schreibt oder von was redet. Hey, er saß seit 4 Jahren schon im Knast. 4 Jahre. Erst in Jerusalem, dann in Caesarea, dann in Rom. Und ich weiß nicht, was du für geschichtliche Vorstellungen hast, aber der Knast, wo er saß, ich glaube, der Mann, der weiß schon, von was er redet. Und der behauptet, freu dich in allem, freu dich in jeder Situation. Freude kommt dadurch. Manchmal bekommen wir als ICF-Kirche diesen Vorwurf zu hören, hey, bei euch geht es immer um Oberflächlichkeiten. Ihr seid eine oberflächliche Kirche, geht um Äußerlichkeiten. Und in diesem Artikel, den ich gestern gelesen habe, da war dann auch so der Tenor drin, waren Aussagen wie Partykirche, immer gut gelaunt, happy clappy, lauter schöne Menschen, immer Sonnenschein, bunt, laut, Emotionen. Und jetzt kommt's, das war der Satz dann drunter, das hat doch nichts mit Gott zu tun. Okay, das ist auch eine Weltanschauung. Also ich habe es mal ganz sachlich mir angeschaut, da stehen lauter positive Dinge. Ja, da ist von Begeisterung die Rede, von Schönheit, von Gutem, von Positiven und dann die Frage, ob das was mit Gott zu tun hat. Na hoffentlich. Also das hoffe ich wirklich absolut in drin. Also wenn das nichts mit Gott zu tun hat, dann weiß ich auch nicht. Aber der Punkt, und ich will es ja nicht nur lächerlich machen, warum löst es Irritationen aus? Warum irritiert uns das, so eine Aufzählung von so positiven Dingen und Kirche? Weil ich glaube, dass es für uns nicht mehr der Normalzustand ist, dass wir dieses positive Denken, Empfinden, Kirche nach außen tragen. Und das nochmal obendrein hier im Schwabenland. Der Schwabe, der freut sich ja schon mehr nach innen. Es ist schon Party so irgendwo zwischen Magen und Darm und da drin, da tut sich dann was, wenn wir uns freuen. Aber so nach außen expressive Freude, na, ganz ehrlich, das ist mega Bullshit. Es ist auch im Schwabenland Bullshit. Warte mal beim Spiel vom VfB. Gut, ihr könnt auch zu einem richtigen Verein gehen, aber warte mal beim VfB. Yeah, endlich zeigen Sie mal Emotionen hier im Raum. Ja, es geht ja doch. Ja, da, hey, da gibt's Emotionen beim VfB, gell, Sonny? Ja, da kann man sogar Fahnen schwenken. Das ist was, was in Kirchen ganz kritisch ist. Aber im Stadion, hey, da gibt's Vorsänger, die machen Worship. Yeah, come on. Und dann wird geklatscht und da reißen sich die Leute Klamotten vom Leib und dann stehen sie da. Ja, ja. Geh nicht zum VfB, geh zu irgendeinem Rockkonzert. Hey, auch der Schwabe kann Begeisterung zeigen. Glaubt's mir, nur irgendwie, warum auch immer, nicht im Kontext Kirche. Da haben wir irgendwie eine andere Kultur uns angewöhnt. Irgendwie sind wir da gehemmt. Und da sind wir dann halt doch wieder die, die sich nach innen freuen. Und wenn du das jetzt umkehrst, dann erwächst du erstmal Zweifel bei den Leuten. Dann ist das erstmal strange. Für mich ist die Frage viel, viel spannender. Wo nimmt man Begeisterung her? Was ist die Quelle von Begeisterung? Jesus sagt an keiner einzigen Stelle, ich bin begeistert vom Leben. Sagt Jesus nicht. Er sagt was ganz anderes. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wir als ICF, wir sind es schon schuldig, dass wir das immer wieder erklären. Ja, wenn es in unserem Heartbeat heißt, wir sind begeistert vom Leben, dann heißt das nicht, dass wir von den äußeren Umständen begeistert sind. Dann heißt das eben nicht, dass wir die Nachrichten feiern, dass wir heute gut drauf sind, weil Andy Wolf gestern gut gespielt hat. Und morgen wissen wir es nicht so recht. Sondern wenn wir sagen, wir sind begeistert vom Leben, dann greifen wir genau das auf. Jesus Christus, der sagt, ich bin das Leben. Unsere Aussage ist, wir sind begeistert von Jesus Christus. Wir sind begeistert von dem, der sich das Leben nennt. Und begeistert sind wir, weil Jesus noch etwas ganz anderes sagt. Ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Jesus sagt, ich bin das Leben und ich bringe das Leben in die Welt und ich bringe so viel, dass es in den Menschen überfließen wird. Und hier spricht er vom Heiligen Geist. Er sagt, der Heilige Geist wird es sein. Und da heißt es im Römerbrief, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So, Jesus füllt unser Leben mit Heiligem Geist so viel rein, dass es übersprudeln. Und da heißt es, womit nun das Herz voll ist, damit fließt der Mund über. Und davon sind wir überzeugt. Das ist unsere Grundhaltung hier im ICF. Wir glauben, dass Jesus Christus so viel Heiligen Geist für uns hat, dass er uns so voll macht damit, dass es überfließt. Und dieses Überfließen beeinflusst unser Umfeld. Deshalb sagen wir, furchtlos leben. Deshalb sagen wir, das Umfeld positiv prägen. Warum? Weil wir so geile Kirche sind. Nein, weil so viel Heiliger Geist aus uns rausfließt, dass es unser Umfeld berührt. Dass unser Umfeld davon auch noch was mitbekommt. Und deshalb sind wir begeistert, gefüllt von einem Geist. Ist das immer so? Fühlen wir das immer? Nein. Und ich möchte nur zwei Kategorien aufgreifen, warum du das vielleicht nicht fühlst. Das eine ist, weil du selber vielleicht noch gar nie so gefüllt warst mit dem Heiligen Geist. Weil du dich dem vielleicht noch nie so ausgesetzt hast, weil du es noch nie zugelassen hast, dass Jesus dein Leben mit seinem Geist so füllen kann. Und das Zweite ist, dass dein Leben wie so ein Tank vielleicht ein Loch hat. Du wirst gefüllt von Jesus und seinem Geist, aber in deinem Leben gibt es ein Loch, wo das ständig wieder abhaut. Und so ein Loch kann Bitterkeit sein. Es kann noch ganz andere Sachen geben, aber Bitterkeit kann so ein Loch sein, das dazu führt, dass dieser Geist Gottes immer wieder aus dir einfach auch herausfließt, nicht positiv, sondern du wieder leer wirst. Bitterkeit entstanden durch eine Verletzung, durch eine Enttäuschung, durch Menschen, die dich im Stich gelassen haben, durch eine Kirche, die dich enttäuscht hat, durch Kränkung. Und das Krasse ist, Bitterkeit produziert in uns eine Haltung. Bitterkeit bestimmt deine Perspektive, wie du etwas siehst. Wenn du mal bitter geworden bist, dann siehst du die Dinge immer gleich. Da kann passieren, was will. Du siehst es immer durch diese Brille, durch diese Perspektive der Bitterkeit. Und du hast das Gefühl, du kannst gar nicht mehr anders. Das ist übrigens der Fall, wenn du bitter geworden bist in einer Kirche und du verlässt die Kirche und gehst woanders hin. Ich garantiere dir, du wirst die neue Kirche irgendwann mit der gleichen Perspektive betrachten. Und das Ergebnis wird das gleiche sein. Uns sollte nur bewusst sein, eine Perspektive ist etwas, was man entscheidet. Eine Perspektive ist kein Zufall, das ist eine Entscheidung. Ich habe euch dieses berühmte Glas Wasser mitgebracht. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Oder ist es einfach zu klein? Muss man drüber nachdenken. Hey, Perspektive ist eine Entscheidung. Es ist ja nicht die Wahrheit. Gell? Was ist die Wahrheit? Halb voll oder halb leer? Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Wie sehe ich dieses Glas? Welche Perspektive nehme ich ein? Und jetzt challenge ich dich ein bisschen. Ich glaube, dass es im Leben eine Grundsatzentscheidung gibt, die wir treffen müssen. Es ist die Frage, wem glaube ich? Glaube ich Jesus, der sagt, ich gebe dir Leben im Überfluss? Oder glaube ich dem Teufel, der dir sagt, dein Leben ist überflüssig? Und das ist ziemlich deep. Und du schaffst es jetzt nicht intensiv drüber nachzudenken, weil ich weiterreden werde. Aber ich möchte diesen Gedanken mit nach Hause geben. Schreib ihn dir auf, notiere ihn dir und denk mal in aller Ruhe darüber nach. Was glaubst du wirklich über dich? Bist du jemand, dem Jesus Christus Leben im Überfluss schenkt? Oder ist dein Leben überflüssig? Kommen wir zurück zum Style, zu unserem Stil, zum Ausdruck dessen, was in uns drinnen ist. Wie drücken wir diese Begeisterung, diesen Heiligen Geist, den Gott in uns hineingelegt hat, wie drücken wir den denn jetzt nach außen hin aus? Für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. So heißt es in unserer Selbsterklärung. Wir geben für Gott unser Bestes und legen Wert auf Qualität. Und schwupp stehen schon wieder die Kritiker vor der Tür. Ich finde das faszinierend. Wenn du sowas äußerst, stehen sofort Leute da, die damit irgendwie ein Problem haben. Und das Spannendste daran finde ich, wenn du das als Kirche machst, sind die ersten Kritiker Christen. Und ich frage mich wirklich, dann pack dich an der eigenen Nase, warum ticken wir so? Warum sind wir vor allem mit unseren Mitgeschwistern immer erstmal skeptisch, immer erstmal kritisch, immer erstmal problematisch, anstatt dass wir ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, come on, gib Gas. Warum haben wir das so tief in uns drinnen, erstmal die Spaßbremse zu sein, anstatt zu ermutigen und zu sagen, ja, du hast dir viel vorgenommen, aber come, go for it, mach das. So, und was kriege ich wirklich zu hören? Ja, euer Bestes geben. Haltet ihr euch im ICF für was Besseres? Ist das nicht frommer Perfektionismus? Kann man geistliche Dinge überhaupt mit weltlichen Maßstäben bewerten? Du merkst, die Fragen werden immer besser. Ich frage mich, warum hat Streben nach Qualität im kirchlichen Sektor immer so einen faden Beigeschmack? Warum ist das? Es ist ja schon vieles besser geworden, dank Willow Creek. Ja, es ist schon in der Kirchenlandschaft einiges besser geworden. Aber immer noch ist es dieses Streben nach Qualität, hat immer so ein bisschen so einen Beigeschmack. Warum im Kontext von Kirche, wo es in allen anderen Lebensbereichen völlig selbstverständlich ist? Ich glaube, kein einziger von uns würde zu einem mittelmäßigen oder zu einem schlechten Chirurgen gehen und sagen, naja, so eine Blinddarmnarbe, die kann man ja abdecken. Das ist ja egal, wenn der die ein bisschen krumm macht. Und ist ja nicht so wichtig. Keiner von uns würde in ein mittelmäßiges Restaurant gehen, weil er sagt, ja, da werde ich auch satt. Keiner würde nach dem Restaurantbesuch rausgehen und sagen, also Leute, geschmeckt hat es eigentlich echt fürchterlich. Aber ich glaube, der Koch hatte voll Leidenschaft. Qualität ist uns wichtig im Leben. Qualität ist anziehend. Niemand von uns schaut sich ein Sportereignis an, das grottenschlecht, aber leidenschaftlich ist. Qualität ist selbstverständlich für uns in allen Lebensbereichen, außer in Kirche. In der Kirche gibt es einen Geist, einen Spirit, eine Herzenshaltung, für die so richtig nur die Schwaben einen Ausdruck haben. Das tut's nur. Das tut's nur. Und wisst ihr, das tut's nur. Ich bin dafür, dass wir es in den Duden aufnehmen. Das tut's nur ist eine Qualitätsangabe. Und man müsste das so definieren und sagen, also das tut's nur beschreibt die Funktion eines Gegenstandes, den er mal erfüllt hat, im Grunde genommen immer noch erfüllt und zu schade ist zum Wegwerfen. So wie dieser Sessel. Ich habe vorhin gerechnet, diesen Sessel haben meine Eltern vor, ich glaube, etwa 35 Jahren gekauft. Wie auch immer der es geschafft hat, durch diverse Keller und Sonstiges heute noch zu existieren. Aber es tut's nur, gell? So. Also für so einen Jugendraum in der Kirche wäre ja schon noch in Ordnung. Also da könnte man, also gegen Spendenbescheinigung, also, gell? Wenn man, okay, ein bisschen, vielleicht müsste man vorher mal auf eBay gucken, was er noch wert ist. Wegen der Bescheinigung. Und ich finde das Beispiel mit dem Sessel immer super gut, weil es so eindrücklich ist und weil es uns ja nie betrifft. Aber ich mache ein anderes Beispiel, das trifft dich vielleicht ein bisschen härter und dann merkst du, dann wird es langsam auch echt kritisch. So, du hast zu Hause einen Laptop. Ja, irgendwie 3-4 Jahre alt. Laptop, mit dem du arbeitest, funktioniert. Und es wäre einfach an der Zeit, mal ein neues zu kaufen. So, ja, Apple hat das neueste MacBook rausgebracht. Und du kaufst dir das und denkst, ja, aber hey, also das tust du doch noch. Und es stimmt. Also absolut, es funktioniert. Es funktioniert wirklich noch. So, und jetzt sage ich mal ganz ehrlich, welches dieser zwei Laptops würdest du in die Kirche bringen? Mhm. Und das ist ein Ausdruck unserer Haltung. Das ist ein Ausdruck dessen, wie wir Kirche sehen. Und wir sehen Kirche pragmatisch. Das tut doch nur. Schrott für Gott. Oha. Das ist hart, gell? Deshalb lass uns ruhig lachen. Das ist völlig in Ordnung. Lachen schließt unser Herz auf und irgendwann trifft es dann wirklich. Schrott für Gott. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da ständig in meinem Leben bin ich da auch versucht. Ich mache Ihnen ein Beispiel, das einfach komplett anders ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hochzeiten gehalten. Und immer wieder kommen die Leute zu mir und sagen, ja, hey, mittlerweile, das läuft, oder? Also du wirst ja so viel Hochzeitspredigen, da kannst du einfach eine rausziehen. Und wisst ihr, wie groß die Versuchung manchmal ist? Wenn dein Alltag wirklich einfach gnadenlos voll ist, wenn du nicht mehr weißt, wo du dir die Zeit nehmen sollst, wenn du denkst, so, das wäre jetzt wirklich das Allereinfachste, da habe ich doch schon mal. Und dich dann hinzusetzen und zu sagen, nein, ich hole jetzt nicht die Predigt XY, sondern ich setze mich hin und ich bete jetzt und ich führe mir dieses Paar vor Augen und ich möchte diesem Paar dienen. Ich möchte mein Bestes geben. Und interessanterweise kann das sein, dass dann eine Predigt rauskommt, die ich schon mal gehalten habe. Aber es ist eine andere Intention dahinter. Es ist eine ganz andere Herzenshaltung, die ich bringe. Schrott für Gott. Und hier, glaube ich, fängt Gott an, aufzuschreien. Gott ist das krasse Gegenteil. Gott gibt sein Bestes. Und das Krasse ist, er steht dazu. Gott ist übrigens der Erfinder vom Eigenlob. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Ja, Eigenlob stimmt. Gott hat damit kein Problem, zu sagen, ich habe was gemacht und es ist gut und er steht dazu. Und Gott kann das, weil es stimmt. Weil er wirklich sein Bestes gegeben hat. Hey, und ich frage mich, warum? Warum? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Tiefseefische. Keine Ahnung, ob euch jemals mit Tiefseeschiffen Fischen beschäftigt habt. Fischen beschäftigt, also das ist wirklich, okay. Tiefseefische haben die krassesten Farben in der Natur. Dort kommt nie ein Funken Licht hin, diese Farben sind nie sichtbar. Warum macht Gott das? Habt ihr euch mal wirklich so unter einer Lupe eine Schneeflocke angeguckt? Wie unfassbar schön so eine Schneeflocke aufgebaut ist. Und wir bräuchten es nicht, wir würden den Schneeball auch so mal ins Gesicht werfen. Es ist verschwenderisch schön, was Gott macht. Wenn ihr euch mal mit dem Mensch beschäftigt, boah, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Es ist wirklich abartig. Und jetzt fehlt jegliche Zeit, um hier weiterzumachen, weil da komme ich in Begeisterung und dann höre ich nicht mehr auf. Die Komplexität, die Schönheit des Menschen. Und es hat einen einzigen Grund. Als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. Gott legt etwas von seinem Wesen in seine Schöpfung hinein. Gott gibt etwas von dem, was er ist, in das hinein, was er macht. Und deshalb macht Gott nie Schrott. Gott gibt immer sein Bestes. Und den Gipfel seiner Herzenshaltung findest du in Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Und ich habe euch bewusst eine Übersetzung rausgesucht, da ist es so auch geschrieben, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Moment. Gott hat diese Liebe nicht nur schwäbisch, er zeigt sie auch. Er bringt sie nach außen. Gott zeigt seine Liebe zu uns. Und weil er das tut, wollen wir als Kirche unser Bestes geben. Und dieses Beste geben, das hat jetzt eine Konsequenz, die viele in dieser Kirche irritiert. Denn das heißt, dass wir das, was wir geben, auch prüfen. Und Leute, kommen zu mir, wenn wir hier Dienstag so eine Nachbesprechung machen und uns wieder mal wirklich einer den anderen übertrifft in negativer Kritik, dann kommt hier schon die Frage, sage mal, muss das denn sein? Ja, ich glaube, das muss sein. Gott selber macht das übrigens auch. Ich fand das nochmal super spannend. Da heißt es über die Schöpfung, erst sagte er, er macht alles und dann heißt es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott überprüft nochmal, was er gemacht hat und kommt zu dem Schluss, das geht besser. Und er legt nach. Und by the way, das macht er auch mit uns Menschen. Gott prüft zum Beispiel das Opfer von Kain und nimmt es nicht an und nimmt das von Abel an. Über Gott heißt es im Amos, dort wird beschrieben, dass er massivst Kritik am Gottesdienst und Opfer der Gemeinde äußert. Gott bewertet das, was wir machen. Es ist ihm nicht gleichgültig, was wir tun. Aber ich glaube, der matchentscheidende Punkt ist, dass das Beste geben heißt nicht der Beste zu sein. Das Beste zu geben ist kein Maßstab an anderen. Es geht nicht darum zu fragen, wie hätte es ein anderer gemacht, kann ich es besser? Ja, das ist Perfektionismus und ganz oft Arroganz. Das Beste geben setzt den Maßstab immer bei sich selber. Jesus kommt mit seinen Jüngern in eine sehr spezielle Situation. Da heißt es, er setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, hey, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur was von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Das beste Geben für Gott hat den Maßstab nicht bei anderen. Es ist nicht die Frage, was die anderen machen, wie die anderen es machen. Aber Gott stellt dir Fragen. Von was bist du so sehr gefüllt in deinem Leben, dass es übersprudelt? Stell dir diese Frage im Laufe der nächsten Woche mal ganz ehrlich. Von was bist du so gefüllt, dass es übersprudelt, dass dein Umfeld davon auch abkriegt? Ist es der Geist Gottes? Oder ist es Frust? Angst? Negative Erwartung? Bitterkeit? Was ist das Beste, das du zu geben hast? Und bist du bereit, es für Gott einzusetzen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du von uns nichts verlangst, was wir nicht hätten. Herr, du hast von dieser Frau nicht verlangt, dass sie irgendwie sich was leiht oder irgendwie was auftreibt, was sie gar nicht hat. Aber du siehst sie, du entdeckst sie. Und du siehst, dass sie ihr Bestes gibt. Vater, und bei dir spielt es eben keine Rolle, wie viel das ist. Du schaust in unser Herz hinein. Und Vater, du hast es verdient, dass wir dir das Beste geben. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns vergibst, dort, wo wir mit so einer schrägen Herzenshaltung unterwegs sind, dort, wo wir dich mit unserem Schrott abspeisen. Und ich meine damit nicht nur materielle Dinge. Vater, dort, wo wir dich mit dem kurzen Bibelvers abspeisen, anstatt uns wirklich hinzusetzen und uns dir auszuliefern. Vater, vergib uns, wo du nur eine Randerscheinung in unserem Leben bist. Vater, David schreibt in seinem Psalm, prüfe mein Herz. Und dort, wo ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, hol mich zurück auf den rechten Weg. Und das bitte ich für uns. Vater, für jeden ganz persönlich, prüf du unser Herz und hol uns zurück auf den Weg, der ewiges Leben bringt. Amen.
ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.